Ich bete noch einmal. Lieber Vater, wir singen solche Lieder vor dir, können wir zur Ruhe kommen und dann merken wir vielleicht im Singen, dass in uns ein ganz schöner Sturm tobt an Gedanken, an Dingen, die uns begleiten und beschäftigen. Und wir halten das auch fest und kommen gar nicht so richtig zur Ruhe. Und das ist schon fast ein Wunder, wenn das geschehen soll und geschieht. Und ich möchte dich auch nochmal darum bitten, dass das wirklich sein kann. Amen. Eine neue Predigtreihe, begonnen vor 2 Wochen, zum Thema richtig beten. Wir wollten uns ein bisschen mit dem Vaterunser beschäftigen. Das geht also auch die nächsten beiden Wochen noch weiter. Dann machen wir eine kurze Pause und dann geht das noch weiter. Also wir werden das auch beenden im September dann. Und noch ein ganz Mini-Rückblick. Vor 2 Wochen ging es dann natürlich los, das überrascht wenig, geheiligt werde dein Name. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und vielleicht so als ein Merksatz, den man sich da merken kann, ist, dass es da vor allem um Beziehungen geht. Dass wir zu Gott gehören dürfen, weil er Vater ist, der grenzenlose Vater, zu dem wir gehören dürfen. Und weil ich zu ihm gehören darf und will, möchte ich auch entsprechend leben. Wenn ich mit ihm rede, dann, da steht dann vorm Vater unser, dann heuchel ich nicht, da mache ich keine Show und da bete ich auch nicht gedankenlos. Ich bin hier auf der Erde und Gott ist im Himmel. Und dann letzte Woche, dein Reich komme, konnte heute noch jemand auswendig die Punkte, Punkt 1 dein, 2 Reich, 3 komme. Und da habe ich auch von Luther erzählt, der da so ein kleines in mir angefügt hat. Dein Reich komme in mir. Und das sagt schon eine Menge aus. Er möchte, dass wir unsere Lebenstüren, unsere Herzenstüren von innen öffnen. Das führt dann immer zu Veränderungen. Wir möchten die Dinge, die zwischen Gott und uns liegen, gerne klären. Und es heißt auch schon da, deine Herrschaft komme. Dein, ich gebe meine Herrschaft ab und das passt schon ganz gut so als Vorbereitung für das, was heute kommt. Für mich persönlich so ein bisschen der Höhepunkt des Vaterunsers, habe ich gemerkt. Dein Wille geschehe. Dieses Vaterunser, das ist ja eingebettet in die Bergpredigt. Die wohl berühmteste Rede, die Jesus gehalten hat. Darauf berufen sich Verfassungen weltweit. Darauf ist unsere Moralvorstellung aufgebaut und unser gesellschaftliches Miteinander. Viele Passagen der Bergpredigt kennen wir, weil sie auch völlig losgelöst vom Glauben Gültigkeit haben. Ganz bedeutende Verse. Und ein paar Verse vor dem Vater unser, da sagt Jesus, was ich schon am Anfang sagte, keine Show machen, nicht heucheln, nicht gedankenlos beten. Aber er sagt auch, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, verriegle die Tür, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Matthäus, Evangelium, Kapitel 6, Vers 6. Ich musste, als ich das nochmal so gelesen habe, an ein Buch denken, das ich vor wirklich schon 20, 25 Jahren gelesen habe, von Adrian Pless, wo er beschreibt, dass er diese Stille gesucht hat. Er wollte, wenn man jetzt nicht aus dem christlichen Kontext kommt, stille Zeit machen. Das meint gerade so eine Zeit im Verborgenen, wo man so ganz persönlich mit Gott Zeit hat, Bibel zu lesen, zu reden. Und er wollte diese Zeit gerne ausbauen, stellt seinen Wecker 2 Stunden früher und dann setzt er sich hin, betet und liest. Und er sagt, nach gefühlten 2 Stunden waren 5 Minuten um. Und irgendwann sagte er, ist er für 5 Minuten eingenickt und da waren 2 Stunden um. Also beschreibt schon ein bisschen die Schwierigkeit, die Menschen bis heute erleben, wenn es darum geht, diese stille Zeit, dieses ganz Persönliche im Verborgenen zwischen Gott und mir, das zu finden und auch zu leben. Mein erster Punkt heißt Entdeckungen in der Stille. Man könnte auch sagen, was treibt uns an, zu beten? Wir wissen selbst, dass viele Gebete nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Die meisten finden ja tatsächlich auch im Verborgenen statt. Das geht wahrscheinlich fast allen so. Das ist auch gut so. Aber es ist auch gut, dass es auch öffentliche Gebete gibt. Dagegen hat Jesus auch nichts gehabt, sonst hätte er nicht gesagt, so sollt ihr beten, Vater unser. Das ist ja kein Gebet für einen alleine. Aber ein Großteil findet schon alleine statt. Und warum? Warum soll das so sein? Warum sagt Jesus hier so, geht da ins Verborgene, geht ins Kämmerlein, hat Luther, glaube ich, da übersetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es kaum intimere Momente zwischen Gott und Menschen gibt, als dieses, wo man ganz alleine ist. Vielleicht auch noch gar nicht das laut ausspricht, sondern wo es nur in unserem Kopf stattfindet, wo man Gedanken, Worte, Gefühle alleine mit Gott bespricht. Da wird dann deutlich, wer wir sind, was uns wirklich wichtig ist. Im Verborgenen. Da wird es sichtbar. William Temple, der hat mal einen interessanten Satz gesagt, den habe ich schon vor ein paar Wochen gehört und der lässt mich nicht los. Deine Religion ist das, was du tust, wenn du alleine bist. Deine Religion ist das, was du tust, wenn du alleine bist. Dort wird deutlich, dass was du am allermeisten liebst, was für dich eine viel höhere Bedeutung hat als alles andere, wenn du alleine im Verborgenen bist, wo du keinerlei Schein aufrechterhalten musst, wenn du ganz für dich mit Gott, dann wird deutlich, was für dich die höchste Bedeutung hat. Worum kreisen deine Gedanken, wenn du alleine bist? Wenn mal dieser ganze Alltagslärm weg ist, worum kreisen dann deine Gedanken? Denken wir an unsere Hobbys, Freizeit. Wie kann ich mir das Leben ein bisschen schöner machen? An unsere Karriere, träumen wir von Reichtum, Besitz, finanzielle Freiheit? Oder geht es um unsere Gesundheit, um unser Aussehen? Oder vielleicht auch darum, was andere von mir denken? Was geht uns durch den Kopf, wenn wir so ins Verborgene gehen? Wenn William Temple recht hat, finden wir auf diese Art und Weise heraus, was uns in unserem Leben wirklich wichtig ist. Vielleicht sehen wir das aber auch an dem, was wir beten. Man müsste mal so ein Aufnahmegerät laufen haben und seine eigenen Gebete aufzeichnen, aber ohne zu wissen, dass sie aufgezeichnet werden, weil dann betet man ja schon wieder anders unter Umständen. Aber wenn man das mal so verfolgen würde, wofür oder was beten wir eigentlich? Was wäre denn da ganz vorne, wenn man so eine Hitparade hätte? Was wäre denn da weiter hinten? Geht es da vor allem darum, dass wir beten, wenn wir krank sind? Da beten wir eigentlich sowieso am meisten. Sonst eigentlich eher weniger, bis gar nicht. Oder wenn wir immer wegen Finanzen beten, ist uns das vielleicht ganz wichtig. Oder wenn irgendwie unser Schatz irgendwie betroffen oder gefährdet ist. Wenn das die Sachen sind, die ganz vorne sind, dann ist unter Umständen nicht Gott und sein Wille das Allerwichtigste in meinem Leben. Und dann könnte ich das eigentlich so schon nicht richtig sagen. Dein Wille geschehe. Meine ich ja gar nicht so. Ich glaube, dass gerade für Menschen, die vielleicht in ihrem Gebetsleben so ein bisschen unregelmäßig sind und in ihrem Gebetsleben vielleicht auch wenig Klarheit haben und gar nicht wissen, was sie da beten und sich vielleicht auch immer um Kreis drehen, ist das Vaterunser eine riesige, eine hervorragende Hilfe. Wenn wir in die Einsamkeit gehen und beten und gar nicht so richtig wissen, wie es losgehen soll, was wir da beten sollen, dann können wir einfach anfangen mit dem Vaterunser. Das kann man auch alleine beten, auch wenn da der Plural gebraucht ist, das geht schon. Dann sind von Anfang an die Prioritäten richtig gesetzt. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich, deine Herrschaft komme. dein Wille geschehe, immer seiner und nicht meiner. Ich kann mich noch gut an einen Artikel, es gibt so eine christliche Zeitung, die heißt Aufatmen, die kennen wahrscheinlich auch einige, wir haben die nicht mehr abonniert, weil wir die nicht mehr geschafft haben. Es war einfach zu viel, aber da sind tolle Artikel. Und ein Artikel, der handelte davon, dass jemand in diese stille Zeit ging, ins Verborgene und gebetet hat und Gott anbeten wollte. Damit wollte er anfangen und er fing an und wollte beten und dann dachte, oh, heute habe ich noch das Gespräch mit dem und den Termin. Oh nein, das will ich ja nicht, ich will doch jetzt anbeten. Und dann, ach, und dann fielen ihm noch so viele Sachen ein, die ihn so bewegt haben. Und er kam gar nicht dazu, die Dinge zu beten, die er eigentlich beten wollte. Und irgendwann hat er gemerkt, da komme ich ja überhaupt nicht raus. Und dann hat er diese Dinge, die ihn beschäftigen, und hat gesagt, Gott, diese Dinge, die beschäftigen mich gerade. Ich möchte dich bitten, dass du mich darin begleitest. Und jetzt schenk mir die Aufmerksamkeit auf dich. Und er hat das nicht ausgeklammert, sondern hat das, was ihn beschäftigt, all das, was in seinem Leben ist, genommen und es mitgebracht vor Gott. Hört sich jetzt vielleicht nicht so spektakulär an. Mein Gebetsleben hat es verändert. Mein zweiter Punkt, wir sind schon durch mit dem ersten, der Mittelpunkt des Betens. Wenn wir eine Umfrage machen würden, auf der man ankreuzen könnte, fertige Antworten ankreuzen könnte, und die Frage lautet also, was ist Beten? Und da wäre eine Antwort, Beten bedeutet, Gott dazu zu bewegen, das zu tun, was ich mir wünsche. Ich glaube, dass sie ziemlich häufig angekreuzt werden würde, wenn man ehrlich ist, hier eine anonyme Umfrage. Gott dazu zu bewegen, das zu tun, was ich mir wünsche. Das wird dann unterstützt durch ganz besonders salbungsvolle Worte oder auch durch gute Taten. Das kann man machen. Aber das ist eine Vorstellung, das gab es schon vor vielen Jahrzehnten, dieses Gott ist ein Automat. Da werfe ich meine Gebete rein und dann ziehe ich unten die Gebetserhörung raus. Oder gute Taten kann man auch dazu werfen. Also das geht auch noch. Und dann muss Gott doch auch das tun, was ich mir wünsche. Da denkt man jetzt vielleicht, wenn man das so hört, nee, das ist total bescheuert. Aber auch wenn man das denkt, das ist total bescheuert, handeln viele genau so. Und man merkt spätestens dann, dass das so war, wenn man merkt, wie man selbst Gott anklagt. Ja Gott, warum tust du das denn? Ich bitte dich doch jetzt schon so lange darum. Dann bin ich in dieser Automatenfalle. Dann ist genau das geschehen, weil ich dann verlange, dass Gott das tut, warum ich ihn bitte, dass er meinen Willen tut. Steht da gar nicht. Das ist eine menschliche Vorstellung. Gott muss dann einfach nach meinem Willen handeln. Und Jesus sagt das hier sehr deutlich, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um meinen Willen und es geht auch nicht um meine Wünsche, sondern es geht darum, dass ich das beides Gott unterordne. Klingt nicht sehr attraktiv, oder? Dein Wille geschehe. Und da geht es nicht darum, Gott dazu zu bewegen, etwas zu tun, was wir uns wünschen. Wir merken schon, wie schwer das ist, wenn man so menschlich miteinander ist. Ich habe das hier in der Gemeinde mal erlebt, da haben wir was umgebaut und da waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich hatte eine Vorstellung, wie das zu laufen hat und die andere Person hatte auch eine, die passten aber nicht zusammen. Und irgendwann war einer der beiden, ich erzähle diese Geschichte ganz gerne, weil ich das war in dem Fall, habe gesagt, nein, dann machen wir es, wie du es willst. Das heißt nichts anderes, als dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe und nicht meiner. Wir konnten nicht beide zusammenbringen an der Stelle und wir mussten uns entscheiden und dann haben wir das so gelöst. War auch besser, glaube ich, im Nachhinein, aber das habe ich da noch nicht erkannt. Das heißt aber auch, dass man erstmal guckt, Mensch, ich will das verstehen, ich will auch meinen Willen in Einklang bringen mit dem, was Gott will. Was will Gott eigentlich? So ganz grundsätzlich kann man das nachlesen, Römer 12, Vers 2, das interessiert aber keinen. Da steht, Gottes Wille ist alles Gute und Vollkommene. Boah. Das will man gar nicht wissen. Das Einzige, was man wissen will, ist doch Gottes Wille für mich, für meine Situation, für mein Leben, für meine Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Das will ich eigentlich wissen. So allgemein, mir doch egal. Ich will wissen, was will Gott für mich. Und da muss man schon wieder aufpassen, dass sich das nicht zu sehr um einen selbst dreht. Also was will Gott? Alles Gute und Vollkommene. Und je mehr wir von Christus wissen, je mehr wir ihn erlebt haben, je wichtiger er in unserem Leben ist, desto leichter werden uns diese Worte tatsächlich auch fallen. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja, sie sollen geschehen in meinem Leben, weil ich weiß, dass du gut bist. Ich habe keine Angst vor dir, Gott. Ich weiß, dass du gnädig bist. Ich weiß, dass du voller Liebe bist. Deshalb kann ich das doch beten. Deshalb kann ich loslassen, was ich will und empfangen, was du willst. Ich habe es erlebt, ich weiß es, ich glaube es und deswegen kann ich so beten. Der Höhepunkt ist es eigentlich in dieser Entwicklung, wenn man das so möchte. Ja, Herr, ich verstehe das im Moment überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich finde das sogar richtig doof. Und trotzdem weiß ich, dass ich nicht allwissend bin, ich bin nicht zeitlos und ich bin auch nicht objektiv gerecht im Unterschied zu dir. Und deshalb sage ich, dein Wille geschehe. Wir dürfen beim Beten nicht vergessen, wer ist. Wir sind die Menschen auf der Erde und Gott, das steht am Anfang, ist im Himmel, heißt grenzenlos. In Kolosser 1, Vers 9 und 10, da steht ein wunderbarer Vers oder zwei Verse, die das so zusammenfassen. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Wir erkennen den Willen Gottes im vollen Umfang durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dann geht es weiter. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Das ist sicherlich kein Nahziel, also bei mir nicht, aber das ist ein Weg, den ich gehen kann. Ich habe das selbst noch nie gemacht, also Freunde von uns, die haben so ein Auto, da kann man einen Knopf drücken und dann fährt man an einer Parklücke vorbei, hält an und dann Rückwärtsgang rein und dann kommt der herausfordernde Moment, man lässt das Lenkrad los und gibt nur ein bisschen Gas. Und wie von Geisterhand parkt dieses Auto wunderbar ein, wenn sie groß genug ist, aber sagt dann das Auto dann auch schon noch. Also Einparkhilfe. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das hinkriegen würde, ehrlich gesagt. Das loszulassen, meine ich. Aber eigentlich keine schlechte Sache. Eigentlich passt das gut zum Thema, finde ich. Also man stellt sich dann dahin, drückt den Knopf, dann gibt man Gas, dann lässt man los und dann könnte man sagen, dein Wille geschehe. So, und dann... Wie kann man den Willen Gottes noch erkennen? Vielleicht ein paar praktische, längst nicht alle, aber zwei kurze Tipps. Also ganz ehrlich, das ist, was ich euch geschenkt habe, ne? Das war schon super im Namen der Gemeinde, also nicht von mir persönlich, aber das ist eine tolle Bibelübersetzung, wirklich eine tolle und sie macht Spaß zu lesen. Und vielleicht, wenn ihr wirklich daran interessiert seid, was Gottes Wille ist, dann haben wir seinen letzten Willen, Testament. Seinen Willen. Wir können danach gucken, lesen. Wir können spüren, wer Christus ist. Und man kann die Evangelien nicht oft genug lesen. Das Leben von Jesus. Könnt ihr einfach durchlesen und gleich wieder von vorne anfangen. Und man bekommt immer mehr Ahnung davon, wer Christus ist. Und das zweite kurze Rat. Rat holen, passt ja auch ganz gut. Bei Menschen, die Jesus schon länger kennen. die schon so Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Lasst euch erzählen, wie hast du denn das erkannt? Wie hast du Christus? Swanisch, ich weiß nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, nach Kirgisistan zu gehen. Ich muss erst mal gucken, wo das ist. Fragt sie doch. Vielleicht erzählt sie euch eine schöne Geschichte, die euren Glauben gut tut. Das dritte, der letzte Punkt, Vorbild für unser Beten. Wer kann wirklich aufrichtig und dauerhaft so beten? Dein Wille geschehe. Ich könnte jetzt mal ein paar ältere Semester hier unter uns angucken und sagen, und schafft ihr das, euer ganzes Leben so im Rückblick so zu beten? Schafft ihr es heute, nach so langer Erfahrung in eurem Glauben, so zu beten, dein Wille geschehe? Das bleibt schwer, oder? Es bleibt schwer und man braucht diese Vorbilder. Man braucht jemanden, der uns zeigt, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Dass er jemand ist, dem ich das auch anvertrauen kann, wo ich loslassen kann, die Kontrolle über mein Leben loslassen kann. Oder über einzelne Situationen, man muss ja nicht gleich übertreiben. Und spätestens an der Stelle wird ja auch deutlich, was es heißt, dieses Vaterunser zu beten. Es hat was damit zu tun, ob ich Vertrauen habe zu Christus oder nicht. Das Vaterunser gibt es nicht nur im Matthäus-Evangelium, es gibt es auch noch im Lukas-Evangelium, so ein bisschen anders, da merkt man schon, dass es vielleicht auch nicht so auf die statische Form ankommt, sondern nur so ein Modell ist. Da fragen die Jünger Jesus, Herr, lehre uns doch beten. Die kannten beten schon, das war jetzt nicht irgendwas, was Jesus neu erfunden hat. Aber irgendwie haben die gemerkt, ey, das ist so ganz anders als die anderen Geistlichen, die Pharisäer, die haben immer so, boah, die haben super Worte gehabt, die haben das toll formuliert und die standen immer an den Ecken und haben so laut gebetet, dass alle das gehört haben und dann auch gesagt, boah, der kann am besten beten, viel besser als der, aber der auch, das war wie so ein Premium-Beter, so, also da war richtig so ein bisschen so ein Wettkampf. Und dann merken sie, so wie Jesus betet, ist das ganz anders. Der betet ganz anders und dann sagt er auch sowas, nichts von an die Ecke stellen, sondern im Verborgenen. So wie Jesus betet, ist das ganz anders. In Lukas 11, Vers 1 steht das dann, einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Also die haben gemerkt, sie haben zugehört am Vorbild von Jesus, so wie der betet. Das ist anders als das, was wir kennen. Die haben Jesus im Gebet erlebt. Das kam vom Herzen. Da gab es eine Verbindung, die spürbar war zwischen dem, mit dem er geredet hat, und ihm. Da gab es eine Verbindung, eine Vertrautheit. Und wenn wir heute unser Vater unser beten und hören, dann würde ich sagen, ist das genau das größte Problem, dass wir das so ein bisschen nicht in Vertrautheit beten. Nicht in dieser Intensität. Aber wie können wir das ändern? Wie können wir vielleicht auch unsere anderen Gebete ändern? Jesus gibt den Jüngern als Antwort auf ihre Bitte das Vaterunser, aber auch sonst ist er ein Vorbild für die Jünger im Thema Gebet. Das taucht ja noch einmal auf, dieses Dein Wille geschehe. Das taucht noch einmal kurz bevor Jesus festgenommen wird, bevor er gefoltert wird, getötet wird, kurz bevor das geschieht, von dem Jesus schon wusste, dass es geschehen wird, da taucht das nochmal auf. Da ist er mit seinen Jüngern zusammen und dann steht da, dann sagt er zu seinen Jüngern, bleibt hier, während ich bete, und dann nimmt er noch drei mit und dann plötzlich, das steht in der Bibel, plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin ganz verzweifelt, sagt Jesus hier, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und bleibt wach. Und dann geht er ein paar Schritte weiter und dann betet er, Abba, Vater. Abba ist dieses Vertraute, Papa, Papa, Vater. Für dich ist alles möglich. Wenn es geht, nimm doch diesen Becher des Leidens, der vor mir steht, weg. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und dann im Lukas-Evangelium ist das noch ein bisschen ergänzt worden. Da steht dann, Todesangst kam in ihm auf und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf die Erde. Wie Blut. Wenn nur die Vorstellung davon, was ihn erwartet, ihn so intensiv mitnimmt, dass er Blut schwitzt, weint, ihn die Angst so sehr packt, dann können wir ahnen, was für Qualen er am Kreuz und durch den Tod hindurch für uns erlitten hat. Er hat es getan, damit wir einen Weg haben zu Gott. Trotz aller Dinge, die uns von Gott trennen, ist er der Weg und der Schlüssel zu Gott. Jesus betet: Wenn es irgendeinen Ausweg gibt, Papa, ich nehme ihn. Wenn es irgendeine Alternative gibt, ich nehme sie. Es ist zu schwer, ich will das nicht. Mein Wille ist, dass ich das nicht tue. Aber der soll gar nicht geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Die ganze Last der Menschen, der Menschheit, diese Gottesferne der Menschheit, die ist mir zu schwer. Ich kann sie nicht tragen. Das hat Jesus auf sich genommen im Moment seines Sterbens, um uns wieder in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Dein Wille soll geschehen. Gesprochen von Jesus bringt uns das Leben in Ewigkeit. Er hat dem Vater vertraut und er ist unser Vorbild, auch durch Schweres hindurch. Wenn Jesus unser Gebetsvorbild ist, dann werden unsere Gebete sich nicht nur um unserem egoistischen Antrieb drehen, bestimmt von Nöten und Sorgen, sondern sie werden eingebettet in diesen Willen Gottes tun wollen. Weil er uns wichtiger ist, weil er es gut mit uns meint und weil er gerecht ist und uns liebt. Wir haben das eben gesungen. Vor dir mache ich meine Fäuste auf. Vor dir mache ich meine Hände auf. Und all das, was ich so festhalten will, das Lenkrad meines Lebens oder was noch alles, ich lasse es los, damit dein Wille geschehen kann. Man kann das übrigens trainieren mit kleineren Sachen. Einfach mal loslassen. Und heute feiern wir Abendmahl gleich nach den drei Liedern, die wir noch singen werden. Und bei diesem Abendmahl, da könnt ihr euch vorbereiten darauf und sagen, okay, ich gehe jetzt nach vorne zu dir, in die Gemeinschaft, in diese erlebbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dann möchte ich gerne, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Mit der Bereitschaft, auch Dinge zu tun oder zu lassen. Jesus Christus, wir können das nicht erahnen, was du für uns getan hast. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns das vorzustellen. Wir können auch nicht erahnen, was mit uns wäre, wenn du das nicht getan hättest. Wir können nur dankbar sein, wir können dich nur anbeten, dich um Vergebung bitten, deine Nähe suchen. Und ich bitte, dass du uns beschenkst, unsere Hände füllst. Dir soll unser Leben gehören. Wir beten dich an.